Lebensstark. Empower Your Life. Mit Steffen Kirchner, dem Experten für Top-Performance in Life and Business. Dein Podcast, deine Inspirationsquelle für mehr Erfolgswissen, Motivation, finanzielle Freiheit, beruflichen Erfolg und innere Stärke. Volume up, focus on. Hier ist dein Coach Steffen Kirchner.
So, meine Lieben, heute habe ich einen ganz speziellen Interviewgast bei mir, und zwar den Markus Jordan. Wenn ihr den Markus noch nicht kennt, ihr werdet ihn bei meinem bzw. bei unserem Seminar Millionaire Mind am 3. Juni kennenlernen, wenn ihr Teil davon seid. Der Markus ist seit rund 25 Jahren schon im Investmentbereich tätig und zählt tatsächlich wirklich zu den führenden Experten in Deutschland in diesem Bereich der sogenannten Exchange Traded Funds, kurz ETFs. Hat bereits als Finanzmanager und Berater bei vielen internationalen Häusern gearbeitet, UniCredit, DAB, Deutsche Bank und so weiter und so fort. Und heute ist er Geschäftsführer der Isarvest GmbH und Herausgeber des deutschlandweit führenden Magazins im ETF-Anlagebereich, dem Extra Magazin. Tolles Magazin, habe ich übrigens auch schon reingeschaut. Er ist tatsächlich auch national wie auch international extrem gefragter Experte und hat wirklich schon viele Tausende, tatsächlich Tausende Menschen in Seminaren, ja, nicht beraten, aber aufgeklärt, gecoacht, informiert und besitzt also herausragendes Wissen und Strategien für Kapitalaufbau. Markus, schön, dass du heute da bist beim Lebensstark-Podcast.
Ja, Steffen, vielen Dank. Vielen Dank für die netten Worte. Setzt die Latte gleich viel höher.
Ja, genau. Ich mag das immer gerne, wenn man einfach ohne Erwartungen reingeht in den Podcast. Wir machen ja zusammen dieses Millionaire Mind Seminar, wo es um das Thema finanzielle Freiheit geht, um die Entwicklung von finanzieller Freiheit. Und ich habe mich damals dazu entschieden, nachdem ich so ein ähnliches Seminar schon mal gemacht habe, das hieß damals Geldmagnet, und da ging es eben nur um diese psychologischen Aspekte vom Geld. Das heißt, ja, die Glaubenssätze sind wichtig, der Mindset ist wichtig, wie denken wir über Geld, wie ist unser Selbstwertgefühl, alles das wird natürlich auch eine Rolle spielen, wieder am 3. Juni. Aber was ich schon auch merke, ist, dass den Leuten tatsächlich so die praktischen Tools fehlen. Was kann ich denn jetzt mit dem Geld, das ich habe, eigentlich machen? Also wie legt man denn sein Geld heutzutage, wo es keine Zinsen mehr gibt und wo eigentlich die Unsicherheit sehr groß ist, wie legt man das Geld noch an? Beziehungsweise, wenn ich nicht viel Geld zur Verfügung habe, wie schaffe ich es denn, dass ich dann auch vielleicht mit wenig Zeitaufwand, ohne unheimlich viel Expertise, mir auch einen gewissen Wohlstand aufbauen kann? Geht das überhaupt? Und deswegen habe ich mir gedacht, brauche ich da unbedingt einen Experten dazu? Und so bin ich auf dich gekommen. Und deswegen mal als allererstes die Frage auch so an dich. Wir haben vorhin schon im Vorfeld kurz drüber gesprochen und du hast schon gesagt, das ist eine sauschwierige Frage. Was ist denn für dich persönlich finanzielle Freiheit überhaupt?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Vor allen Dingen, weil man sich wahrscheinlich im Alltags Geschäft, wenn man berufstätig ist oder Familie hat, gar nicht die Zeit dafür nimmt, sich da mal darüber Gedanken zu machen. Und für mich ist der Grundgedanke von finanzieller Freiheit oder auch Sicherheit eigentlich, sagen wir mal, ungezwungen irgendwelche Entscheidungen treffen zu können, also Entscheidungen, die ich wirklich selber will. Ja, weil das Schlimmste ist ja, keine Ahnung, man geht nur zum Arbeiten, weil man einfach weil man die Kohle braucht, ja. Und weil man dann vielleicht irgendwann mal Pech gehabt hat in Jugendjahren, hat man irgendwie die Ausbildung nicht richtig hinbekommen und keine Ahnung, sitzt da jeden Tag hinter der Kasse, ja. Und das ist bestimmt nicht angenehm, ja, wenn man es machen muss. Ja, wenn man es machen will, dann ist es ja okay, dann weil man mit Leuten in Kontakt kommt und alles super ist. Ja.
Lass mal das Thema finanzielle Freiheit weg, nehmen wir es wirklich finanziellen Wohlstand. Ne? Warum schaffen es denn aus deiner Sicht und deiner Erfahrung heraus so wenig Leute in Deutschland eigentlich, sich einen finanziellen Wohlstand aufzubauen?
Ja, weil sie Schisshasen sind.
Okay.
Nein, das wollte jetzt keinen verletzen hier, aber das ist wirklich ein Problem. Es gibt ja diese ganzen Statistiken, wie das Geld angelegt ist, und x Prozent, ich weiß nicht, 40-50% des Vermögens der Privathaushalte ist in Tagesgeld und Festgeld angelegt. Das ist jetzt seit Jahrzehnten so. Das hat auch diverse Gründe, warum das so ist. Ja, der Deutsche an sich ist halt sehr sicherheitsorientiert. Aber das ist eigentlich das Hauptproblem meiner Meinung nach, weil das gibt mehrere Aspekte. Warum ist das so? Das kann man beleuchten. Und warum ist das falsch? Kann man beleuchten. Warum ist das falsch? Vielleicht zuerst, weil in der Regel die Masse der Menschen ja Vermögensaufbau betreiben oder sparen, um sich entweder kurzfristige Wünsche zu erfüllen, ja, Da macht es sogar noch Sinn, weil wenn ich heute in ein, zwei Jahren, was ich auf mein Auto spare oder auf eine Reise spare, dann macht es eigentlich keinen großen Sinn, ob ich jetzt in Kapitalmarkt investiere, in Aktien investiere oder nicht. Mhm. Wenn ich aber langfristig, und das ist das zweite große Ziel, ist die Altersvorsorge, also habe ich genug Geld in der Seite auf dem Konto, wenn ich dann im Alter vielleicht kein Einkommen oder weniger Einkommen habe, also Altersvorsorge, das ist ja in der Regel ein Anlagezeitraum, wenn ich, sagen wir mal, mit 20, 25 vielleicht das erste Mal aus dem Studium oder so rauskomme, habe ich also bis zum 67. Lebensjahr, sagen wir mal, 40 Jahre Zeit, grob, um das anzusparen. Und da habe ich so einen langen Anlagehorizont, wenn ich da einfach nur einen Teil des Vermögens in den Kapitalmarkt investieren würde, wo es einfach die höchsten Renditen gibt, langfristig.
Also, Kapitalmarkt heißt
Aktien. Aktien im weitesten Sinne, Aktien. Dann habe ich einfach die Möglichkeit, da auch an der am Markt erzielbaren Rendite so viel wie möglich zu partizipieren. Das Problem, deswegen sage ich Schisshasen, das geht natürlich nicht linear, ja, wie auf dem Sparbuch, ja, wo ich jedes Jahr 2% oder 4 oder 5, spielt ja gar keine Rolle, gut geschrieben bekomme.
Keine Garantie.
Es gibt keine Garantie. Ja, witzigerweise, eigentlich gibt es sogar, finde ich, eine Garantie, weil die Wahrscheinlichkeit, ich meine, da braucht man nur unzählige Statisten anschauen, dass ich im Anlagehorizont von, weiß ich, 5 oder 10 Jahren einen Verlust am Aktienmarkt erzielt habe, ist eigentlich nicht existent.
Ja, okay. Also auch in den schlimmsten Phasen war das so, dass man innerhalb von 10 Jahren eigentlich...
Naja, es gibt ja so ein Renditedreieck vom Deutschen Aktieninstitut, der, ich glaube, seit 1950, meine ich, die ganzen DAX-Einstiegszeitpunkte sozusagen verglichen haben mit den Anlagedauern. Und dann sieht man auf den ersten Blick, es gibt so ein paar Flächen rot, ja, aber das ist meistens so nach 5 bis 6 Jahren. Okay. Und sobald man dann, ich weiß die Zahl leider jetzt nicht genau, aber relativ sicher, wenn man länger als 10 Jahre investiert, gab es keinen Einstiegszeitpunkt, der einen negativen Ertrag erwirtschaftet hat. Ja, okay. Das ist keine Garantie, aber es ist zumindest mal, wenn ich, vorhin habe ich gesagt, 40 Jahre Altersvorsorge, das heißt, wenn ich konsequent am Kapitalmarkt investiere und das lange tue, dann dürfte eigentlich kein Wertverlust entstehen, ganz im Gegenteil, sondern ein hoher Ertrag dabei herauskommt. Ja. Ja. Eigentlich freue ich mich immer, wenn es gesamtwirtschaftlich, also wenn der Markt gesamtwirtschaftlich nach unten geht, weil es dann immer Phasen sind, wo man einkaufen kann. Mhm. Ja. Und deswegen sollte man auch nie 100% in Aktien gehen und schon gar nicht 100% in eine Aktie investieren. Das ist viel zu risikoreich. Ja. Aber wenn ich, was ich, 2000 Aktien kaufe, da kommen wir vielleicht nachher noch auf das Thema ETFs, dann habe ich so eine breite Streuung. Und wenn ich immer ein bisschen Cash im Hinterkopf habe und auf dem Konto noch habe, dann kann ich genau in diesen Phasen wieder gezielt investieren und dann in diesen Phasen dann halt gut günstig einkaufen und von der nächsten kommenden Ausschwungphase wieder profitieren. Und deswegen ist, finde ich, eine Aktienanlage nicht risikoreich, sondern das ist vielleicht wie ein Autofahren. Ja, mit dem Auto, mit dem Porsche kann ich schnell Auto fahren auf der Autobahn und es ist super sicher. Ja, wenn ich aber zu schnell in die Kurven fahre oder nicht aufs das Lenkrad anfasse, dann ist es halt risikoreich. Und so ist es im Aktienmarkt auch. Der ist an sich handelbar, sage ich mal, wenn man sich drauf einlässt. Ja. Aber man hat, man muss auch, sagen wir mal, sich damit beschäftigen.
Genau, da bist du eigentlich an einem wichtigen Punkt. Ich sage immer, es gibt immer zwei Gründe, warum Menschen ihre Ziele nicht erreichen oder sich nicht weiterentwickeln. Das ist Faulheit und Feigheit. Die Feigheit hast du jetzt vorhin gerade so angesprochen. Ja. Also die Leute sind Schisshausen, ja, sie haben Angst davor. Und die Metapher mit dem Autofahren ist gar nicht so schlecht, weil ich kann auch einen tödlichen Unfall mit einem VW Polo.
Ja, oder mit dem Panzer.
Genau. Genau. Also das heißt, es ist ja eigentlich ganz egal, was für ein Mittel ich nehme, wenn ich mich damit nicht auskenne. Und wenn ich nicht gelernt habe, wie man damit umgeht, dann kann ich mit allem, sage ich mal, kaputt gehen. Und ich kann aber theoretisch auch mit allem einigermaßen erfolgreich werden, bloß mit manchen halt sehr, sehr, sehr langsam.
Ja, das Problem ist ein bisschen, ich glaube, viele haben einfach Angst vor dem Thema Geldanlage. Und bei mir, ich bin wirklich sehr lange schon im Wertpapiergeschäft, aber ich kenne mich zum Beispiel relativ schlecht in dem ganzen Versicherungsbereich aus. Mag ich auch nicht. Und warum mag ich das nicht, kann ich vielleicht kurz erläutern, weil mir das alles zu komplex ist. Es gibt so viele Bedingungen, dann hast du Förderquoten, dann hast du Höchstgrenzen. Das checke ich nicht, da habe ich auch keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ja, Kapitalmarkt, also Anlage in den Aktienmarkt, ist eigentlich super, super einfach. Ja, weil da gibt es ein paar Regeln, die man beachten muss, meiner Meinung nach. Man muss sich mal dem Thema ein bisschen öffnen. Und dann ist es alles handelbar. Ja. Die Frage ist ja, wie schaut meine Anlagestrategie aus? Wie habe ich Aktien, wie habe ich die Risiken und die Ertragschancen? Wie kann ich die für mich besser ausrichten und auf meine Bedürfnisse einstellen? Und dann ist Geldanlage meiner Meinung nach super einfach. Ja, aber kommen wir vielleicht dann später nochmal
drauf. Also das heißt, du bist auch ein Fan eben wirklich von einfachen Strategien. Das ist ja das, warum ich eigentlich auch auf dich gekommen bin, weil Geldanlage und der Aufbau von finanziellem Wohlstand durch Investment, durch strukturiertes und strategisches Investment eben keine Wissenschaft oder Kunst ist, sage ich jetzt mal für den Privatanleger. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Ich sage mal so, natürlich muss man sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Ja? Und für viele ist das wahrscheinlich einfach total lästig, genauso wie es lästig für mich ist, mich mit also Versicherungsgedöns, sage ich mal, auseinanderzusetzen. Aber man muss es halt manchmal machen.
Jetzt sagen aber viele Leute, hey, pass mal auf, ich habe schon 2 Kinder, die ich hier großziehen muss. Ich gehe nebenbei arbeiten und so weiter. Ich habe kaum Zeit für mich selber. Lieber Markus, ich kann mich nicht noch jeden Tag 3-4 Stunden mit irgendwelchen Finanzthemen beschäftigen. Ich habe dafür keine Zeit. Also da gebe ich meine Kohle einfach irgendeinem Bankberater oder zu einer Bank oder lege es da hin. Ich kriege vielleicht nicht so viel Zinsen, aber ich habe nicht mehr Zeit dafür. Wie viel Zeit muss man deiner Ansicht oder Erfahrung nach mit den Strategien, die du ja auch im Millionaire Mind Seminar dann ja auch den Teilnehmern mitgibst, wie viel Zeit muss man denn überhaupt investieren?
Ja, man müsste zuerst mal sich einen Überblick verschaffen, meiner Meinung nach. Ja, mal gucken, okay, wo stehe ich denn überhaupt? Was ist mir wichtig? Ja, was brauche ich?
Was sind meine Ziele dann?
Ja, wie viel Geld brauche ich im Alter und so weiter? Ja. Klingt immer sehr aufwendig, aber ist es eigentlich gar nicht. Da gibt es im Internet so viele kostenlose Berechnungstools, wo man mal schnell eingeben kann, okay, wie ist meine Rentenlücke zum Beispiel und solche Sachen. Mhm. Wenn man jetzt mal einen Durchschnittsanleger nimmt, ist es ein paar Stunden wahrscheinlich erledigt, ja, weil nicht jeder hat ein komplexes Familienkonstrukt und was auch immer alles. Das mag bei einem Selbstständigen, der keine gesetzliche Rente hat, vielleicht wieder ein bisschen komplexer sein. Aber es ist alles kein Hexenwerk. Weil es geht ja auch nicht darum, auf den letzten Euro alles genau auszurechnen. Es geht um den langfristigen Weg und um grob mal ein Ziel definieren, wo man hin muss. So. Und wenn ich das habe und dann anfange, dann ist es danach eigentlich super einfach, weil da muss ich nämlich nur noch einmal im Jahr, alle halbe Jahre, mich mal ein paar Stunden hinsetzen an einem verregneten Sonntag. Ja, und dann gucke ich mal, wie hat sich das alles entwickelt. Vielleicht alle halbe Jahr nochmal 2-3 Stunden, um diesen Plan abzudaten.
Okay.
Und da kommt man eigentlich meiner Meinung nach ganz gut ins Ziel.
Das heißt, mit einem Zeitinvest von einem Tag im Jahr, wenn man das mal zusammenrechnet, das, was du erzählt hast, bin ich eigentlich durch. Und da muss man doch eigentlich auch ganz ehrlich sagen, wer nicht bereit ist, einen Tag im Jahr zu investieren, ja, der hat es halt dann vielleicht auch einfach nicht verdient, dass er finanziell vorwärts kommt. Ne? Also ich muss auch ein bisschen was muss ich zumindest schon mal geben, wenn ich auch was habe.
Ja klar, ich meine, der Punkt ist ja, ich kann ja auch einen Finanzberater engagieren. Da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Ja, ich kann zu einem, ich sag mal, einem ganz fiesen Finanzberater gehen, der vielleicht eher seine Interessen mehr im Blick hat. Das ändert sich ja auch alles, ja, aber ich kann auch zu einem Honorarberater gehen. Nur da auch der Punkt, wenn ich heute zu einem Honorarberater gehe, was macht der? Der macht mit mir genau die gleiche Analyse, der macht mit mir auch die Planung und das wird halt wahrscheinlich auch einen Tag kosten und der kostet halt eine Stunde 150 Euro, also habe ich schon mal 1000 Euro Kosten produziert, kann ich auch machen. Das Ergebnis ist im Idealfall das gleiche.
Ist halt ein bisschen teurer.
Ist halt ein bisschen teurer, ja. Und dann habe ich halt jährlich vielleicht oder einmal im Jahr noch so ein Update-Meeting. Ja. Das geht auch.
Ja.
Ist auch total valide. Ich sehe das immer einfach total entspannt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ja.
Ja? Wenn ich es selber mache, dann ist es wie mit allem im Leben. Ich muss es halt einfach so machen, dass ich damit zufrieden bin, dass ich an mein Ziel komme in dem Fall bei der Geldanlage. Und dass es zu mir passt, ist wie beim Kochen. Ja, ich kann in den Supermarkt gehen, mir die ganzen Bestandteile kaufen, mir davon noch ein Rezept raussuchen und dann das alles kochen und hoffe, dass es dann passt.
Mhm.
Ja, oder ich gehe in ein Restaurant, ja, oder ich gehe in ein Sterne-Restaurant.
Ja. Ja. Mhm. Aber das ist, glaube ich, wirklich wichtig auch für die Leute, das nochmal zu verstehen, dass man sagt, okay, es ist möglich, finanziellen Wohlstand aufzubauen mit einem Zeitinvest von einem Tag im Jahr. Und du bist natürlich frei in deiner Entscheidung, ob du dich da einfach auch selber ein bisschen mehr damit befassen möchtest oder ob du es tatsächlich im Endeffekt dich beraten lässt oder auch ein Stück weit abgibst. Das heißt, es gibt Leute, die kann man auch dafür bezahlen, dass sie einem zum Schluss das Ganze auch ein bisschen erklären und so weiter und so fort. Also wie gesagt, dazu kriegt ihr im Geldmagnet, das heißt, sage ich schon immer noch Geldmagnet, das ist bei mir so eingebrannt, ja, im Millionaire Mind Seminar am 3. Juni in Herzogenaurach bei Nürnberg, kriegt ihr da auch alle Informationen dann von Markus, wie ihr sowas selbst machen könnt, aber eben auch, wenn ihr es nicht selbst machen wollt, wohin ihr euch wenden könnt, um an seriöse Leute zu kommen, die euch da dann auch unterstützen können. Ne?
Mhm.
Genau, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass die meisten Leute erstens mal nicht daran glauben, dass es erstmal möglich ist, diesen finanziellen Wohlstand für sich zu entwickeln, weil sie sagen, ich habe kein Geld übrig oder man braucht unglaubliche Beträge. Und auf der anderen Seite, ich habe nicht die Zeit dafür und auch nicht das Wissen. Ja, die Leute haben natürlich Angst davor, weil sie auch sagen, es ist alles so kompliziert. Aber es ist eben nicht so kompliziert. Warum ist es nicht so kompliziert? Also du hast von diesen ETFs gesprochen. Mhm. Was ist das genau? Weil die Leute sagen, ich habe keine Ahnung vom Aktienmarkt. Ich weiß nicht, welche Aktien und welche Fonds und überhaupt.
Ein ETF heißt, also ETF steht für Exchange Traded Fund, im Englischen börsengehandelter Fonds. Mhm. Ja, und jetzt kann man das vielleicht ein bisschen auseinanderdröseln. Was ist ein Fonds? Ein Fonds ist ein sogenanntes Sondervermögen. Ja, das ist eine Rechtsform, wo Anleger Geld einzahlen können. Und dieses Geld wird nach bestimmten Anlagegrundsätzen in den Aktienmarkt, können aber auch andere Sachen sein, aber in der Regel reden wir über den Aktienmarkt, investiert. Also Beispiel ein DAX-ETF, also auf den deutschen Aktienindex, mhm. wie der Name schon sagt, wenn Sie da dann Geld einzahlen, dann wird das Geld in die 30 Werte des DAX investiert. Mhm. Und wenn der DAX um 1% steigt, dann steigt der Wert des ETFs auch immer um 1% und wenn er um 1% fällt, dann fällt der Wert okay. des ETFs. Und es gibt in Deutschland mittlerweile irgendwie 1100 verschiedene ETFs, also schon eine Menge und mhm. die beziehen sich auf im Prinzip alle Anlagemärkte der Welt. Ich kann in Amerika investieren, in Europa investieren, ich kann in kleine Aktien investieren, in große Aktien investieren, ich kann in ganz viele Regionen der Welt investieren. Also das Prinzip ist immer das Gleiche. Ich investiere über den ETF, also über diesen Fonds, Indexfonds, in einen Markt und der ETF bildet mir immer genau die Wertentwicklung ab, die der Markt gerade macht.
Ja? Okay, das heißt, der Sinn eigentlich von den ETFs ist zum Schluss ja, sage ich mal, eine möglichst breite Abdeckung zu haben, oder? Kann man das so sagen?
Ja.
Also wäre das eine sinnvolle Anlagestrategie, dass man sagt, man sollte möglichst breit aufgestellt sein? Ich weiß nicht, ob man sagt weltweit oder in Anlageklassen oder was ist das richtige, die richtige Formulierung?
Ja, auf jeden Fall so breit wie möglich. Mhm. Komme ich aber gleich nochmal drauf, einen Punkt noch zur Unterscheidung. Es gibt noch aktiv gemanagte Fonds, mhm. das ist nämlich in dem Zusammenhang gerade noch wichtig zu erklären. Bei einem Index wird der Index nach bestimmten Regeln zusammengestellt. Also beim DAX ist es so, die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands. Also da sind drin Siemens, Allianz, Bayer, BASF, Daimler, VW, ja. diese ganzen Großgesellschaften. Ja. Und die sind da nur deswegen drin, weil die eben die größten, also die wertvollsten Unternehmen sind. Mhm. Und die bilden eben die deutsche Wirtschaft ab, dargestellt durch den deutschen Aktienindex. Mhm. Eine andere Alternative wäre jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob der so heißt, DWS Deutschland. Ja, das ist ein Fonds von einer deutschen Banktochter. Der bildet auch deutsche Aktien ab, nur mit dem Unterschied, dass da ein Fondsmanager sitzt, also ein Geldverwalter, der sich sozusagen jeden Tag überlegt, welche Aktien aus Deutschland kaufe ich denn jetzt rein und welche nicht, und versucht damit, den DAX zu schlagen, also besser sich zu entwickeln.
Ja.
So, vom Grundprinzip ist das eine gute Idee, weil bei dem einen habe ich nenne es mal bei dem ETF, eine dumme Indexzusammenstellung. Ja, mhm. so dumm ist die nicht, kommen wir danach vielleicht auch nochmal drauf. Die ist sehr intelligent. Und bei dem anderen habe ich einen Profi sitzen, der genau weiß, was läuft. Ja, die mhm. Realität ist aber so, dass es gibt hunderte Studien, ja, die immer gucken, schaffen es die aktiven Fondsmanager, den Markt zu schlagen? Und da kommt halt immer raus, 99% oder 90% schaffen es nicht. Ja, es gibt auf jeden Fall Manager, die das schaffen, ja, aber die Masse schafft es nicht.
Ja.
Überwiegende Mehrzahl schafft es nicht. Und da gibt es ganz einfache Gründe, warum. Weil der erste Grund ist, der Manager kostet was. Also diese Fonds sind immer teurer als die ETFs. Und wenn beide in den gleichen Markt investieren, das aktiv gemanagte Produkt, wenn man 1% kostet und das andere nur 0,1, dann muss ja der aktive Manager immer 0,9% mehr Rendite erzielen, um überhaupt besser zu sein oder gleich zu sein in dem Fall. Und das ist einfach, es geht, aber immer nur durch höheres Risiko, weil er muss ja eine aktive Entscheidung treffen, ich kaufe jetzt nicht das, ich setze auf das, weil das wird besser laufen. Mhm. Ja, und durch diese aktive Eingriff sozusagen verursacht er A, nicht nur Kosten, sondern auch Fehlentscheidungen. Also es werden erstmal Entscheidungen getroffen und in vielen Fällen sind diese Entscheidungen einfach auch Fehlentscheidungen. Mhm. Und das in der Summe führt dazu, dass ein ETF wahrscheinlich langfristig gesehen den besseren, sauberen und vor allem auch meiner Meinung nach kalkulierbaren Ertrag oder genaueren Ertrag bringt als das aktive Management, weil ich dann nie genau weiß, was passiert. Mhm. Ja? So. Und die Frage ist jetzt, was macht ein Anleger damit? Ja, das Problem bei der Anlage mit ETFs ist, dass die Märkte, also der ETF an sich, den Markt nach oben wie auch nach unten abbildet. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich jetzt heute nur in den DAX investiere und der steigt um 30%, bin ich super. Ja, wenn er halt aber um 30% fällt, dann habe ich halt auch 30% verloren. Das heißt, ich muss da ein bisschen selbstbestimmt sein. Und wenn ich das so nicht will, dann sagen wir halt immer, ja, dann streu breit, so breit wie möglich. Ja, und 30 Aktien ist schon mal besser als eine Aktie. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel noch den amerikanischen Aktienmarkt mit dem S&P 500 Index mit dazu packt oder vielleicht noch einen Nikkei 225, also den japanischen Aktienmarkt und vielleicht noch den Emerging Markets, den MSCI Emerging Markets Index, der hat glaube ich 780 Werte, dann müsste ich jetzt gerade rechnen, dann sind wir auf jeden Fall mal bei 1600 Aktien, wo ich weltweit investiert bin, da bin ich in unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Währungen, unterschiedliche Branchen, manche Unternehmen profitieren vielleicht von niedrigen Rohstoffpreisen wie China, ja, weil die günstig einkaufen können. Dagegen die lateinamerikanischen Aktien, die ich dann habe, die sind da vielleicht in Mitleidenschaft gezogen dadurch. Aber diese ganzen unterschiedlichen Werte neutralisieren sich dann vom Risiko her, weil der eine mal profitiert, der andere nicht profitiert. Und somit habe ich ein insgesamt stark geglättetes Portfolio mit nur 3, 4, 5 ETFs aufgebaut und habe dann auch nicht mehr so das Risiko, dass wenn, keine Ahnung, der Finanzkrise es plötzlich schlecht geht, ja, dass dann 50% meines Gelds weg ist, sondern nee, wenn es denen schlecht geht, dann geht es den anderen vielleicht besser. Ja,
jetzt könnte natürlich der normale Anleger sagen, ich habe mir diese Frage früher auch immer gestellt, dass ich sage, ja gut, ist ja alles gut und schön, also möglichst weltweit breit aufstellen, ist mir klar, das minimiert mein Verlustrisiko. Aber auf der anderen Seite, was ist mit meinem Gewinn? Das heißt ja auch, wenn es irgendwo gut läuft, läuft es ja irgendwo anders wieder schlecht. Also gleicht sich das nicht aus, dass ich sage so, im asiatischen Markt gewinne ich dann vielleicht 15%, aber im europäischen Markt verliere ich vielleicht 15% und bin wieder bei null.
Das kann durchaus passieren, ja, aber da muss man sich halt einfach mal wirklich Kapitalmärkte ganz langfristig anschauen. Und da nehme ich immer so einen Vergleich zwischen was ist eigentlich eine Aktie? Ja, also vom Kern, was hat die Aktie für eine Funktion und was hat ein Kredit für eine Funktion? Ja, ein Kredit ist verbrieft in einem Wertpapier, dass man es investieren kann, eine Anleihe. Und eine Aktie ist ein verbriefter Unternehmensanteil, den man handeln kann. Okay. Ja, so, und im betriebswirtschaftlichen Sinne ist es Eigenkapital und Fremdkapital. Okay. Ja, und wenn man sich jetzt die beiden vergleicht, dann habe ich bei der Aktie einen Anteil am Unternehmen und kriege als Lohn die Dividende, also eine Gewinnausschüttung. Mhm. Beim Kredit habe ich keinen Anteil am Unternehmen, sondern gebe dem Unternehmen Geld für einen bestimmten Zeitraum, kriege dann das Geld wieder und der Lohn ist der Zins. Mhm. Ja, so. Und wenn man sich jetzt langfristig einfach das Zinsniveau am Kapitalmarkt anschaut und wenn man sich die langfristigen Aktienrenditen anschaut, dann komme ich wahrscheinlich bei einer weltweiten Aktienanlage pro Jahr über die letzten, keine Ahnung, 50, 60 Jahre irgendwo zwischen, sagen wir mal, rund 8% wahrscheinlich raus. Ja? Und bei der Zinsanlage, da ist jetzt eine kleine Sonderkonjunktur, weil die Zinsen so extrem niedrig sind und die Kursgewinne bei den Anleihen so hoch sind, aber würde ich mal sagen, im Schnitt hat man da wahrscheinlich eher 4-6%. Mhm. Ja? Und jetzt kann ich mich auch fragen, also die Frage ist ja, warum ist es so unterschiedlich? Ja, weil bei dem Aktienkapital, da beteilige ich mich an einem Unternehmen, wenn es dem Unternehmen gut geht, das Unternehmen gedeiht und wächst, kann ich überproportional stark an dem Wert, der da geschaffen wird, auch an der Wertschöpfung der Wirtschaft partizipieren. Bei der Anleihe habe ich ein Stückweg Sicherheit, das heißt, es schwankt nicht so stark, weil ich ja immer wieder nach bestimmten Zeiten mein Geld zurückbekomme und kriege nur den Zins. So. Und wenn jetzt jemand also sagt, das Argument, ich kann, wenn ich breit streue, nicht einen hohen Ertrag erwirtschaften und auch nicht habe aber auch gleichzeitig das niedrige Risiko nicht, das hohe Risiko nicht, dann gebe ich als Antwort, ja, das mag sein, aber wenn ich es schaffe, mit meiner Kapitalanlage langfristig, sagen wir mal, 6% zu erzielen, ja, dann habe ich einfach eigentlich gar kein Problem, weil es reicht dicke, dicke aus, über 30, 40 Jahre einen sehr, sehr guten Wertzuwachs und Vermögensaufbau zu betreiben. Und vor allen Dingen ist es dann auch, wenn man es dann langfristig sieht, sehr geglättet und sehr konstant. Also die Lösung wäre jetzt, Aktien und Anleihen ein bisschen zu mischen, ja, und damit das Risiko zu reduzieren und trotzdem noch einen hohen Ertrag zu erwirtschaften. Und das reicht aus meiner Sicht. Das Problem ist, das Witzige ist, das Problem ist nicht das Risiko eigentlich am Kapitalmarkt. Also die Rendite wäre schon da. Ja, das Problem sind die meisten Finanzprodukte, also Versicherungen, Fonds und so weiter, die meiner Meinung nach zu viel von meiner am Markt erzielbaren Rendite wegnehmen in Form von Kosten.
Ja.
Und wenn ich heute das Risiko eines Aktieninvestments mit, sagen wir mal, Extrembeispiel 8% in Kauf nehme und da wirklich 8% verdienen kann, aber die Produktkosten und die ganzen Gebühren, die ich bei einer Versicherung oder sonst wo habe, mir 3% pro Jahr zum Beispiel wegnehme, dann sind ja fast 50% meiner am Markt erzielbaren Rendite weg.
Ja. Genau so.
Und das ist eigentlich das Problem. Deswegen lieber weniger, also lieber ein Portfolio aufbauen mit nur 5% oder vielleicht 6% Ertrag.
Ja. Ja.
Und da dann die Kosten reduzieren, dann habe ich ein insgesamt entspannteres Leben, sage ich mal,
ja,
und komme trotzdem noch super an mein Ziel.
Diesen Faktor mit den Kosten, wie die Rendite auch auffressen, hat übrigens mein Kollege Tony Robbins in seinem Buch Money, das ist für euch, meine Lieben, ein echter Buchtipp auch, mal gut beschrieben und auch nochmal gut dargestellt, weil das mit den 50% ist ja nur auf ein Jahr gerechnet. Wenn ich das jetzt mit dem Zinseszinseffekt weiterrechne, über 5, 10, 15, 20, bin ich ja bei 80, teilweise bei 80%, wirklich, was mich so eine schlechte Entscheidung für den falschen, ja, sage ich jetzt mal, Berater oder wie auch immer man das nennen will, ja, kostet zum Schluss tatsächlich auch. Ja. Also unglaublich eigentlich. Ja. Und das rechnen sich die Leute nicht durch, weil sie sagen, naja gut, dann zahle ich halt 2%.
Was sind schon 2%?
Genau, der Punkt ist, weil man, das ist aber auch, ist ja auch so, ja, ein Prozent, das klingt ja nicht viel.
Genau.
Ist, muss man auch fair sein. Ich finde, eine von jemand fremd verwaltete Vermögensanlage, 1% Gebühren zu zahlen, das ist nicht viel.
Mhm.
Ja, wir reden ja eher über Produkte, die so 5% vorne weg und dann nochmal jährlich 2 oder 3%. Das sind echte Problemprodukte. Man muss es vielleicht einfach so sehen, ja, für ein 50-50 Portfolio, also 50% Aktien, 50% Anleihen, ist es, glaube ich, super realistisch, sagen wir mal 6% im Schnitt über 30, 40 Jahre zu verdienen. Ja?
Okay. Also das ist auch statistisch so über die Vergangenheit
tatsächlich auch so.
Ja, würde ich meine Hand jetzt ins Feuer dafür legen. Okay. Ja, also das kann man erwarten. Ja?
Mhm.
Das Problem, vielleicht kurz als kleiner Exkurs, momentan haben wir eine Phase, dass die Zinsen von im Schnitt wahrscheinlich 5-6% auf null oder teilweise negativ gegangen sind. In dieser Phase, das geht jetzt seit den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren so, dass die Zinsen signifikant sinken.
Ja.
Jetzt sind wir auf null. Bei einer Anleihe ist es so, wenn die Zinsen sinken, steigt der Kurs einer Anleihe. Ja, das heißt, wir hatten jetzt in den letzten Jahrzehnten, ich sag mal, eine Sonderkonjunktur. Ja, die Zinsen sind ständig gesunken. Der Ertrag, den man mit einer Anleihe hätte machen können, ist signifikant nach oben gegangen. Besser als eine Aktienanlage, was eigentlich nicht zu dem passt, was ich gerade vorhin gesagt habe. Und in dieser Phase ist es eben jetzt sinnvoller, eine Aktie zu investieren. Die hat aber höhere Schwankungen, deswegen glaube ich, wenn man mit 6%, vernünftigen 6% Erwartungen an eine Aktienanlage herangeht, breit gestreut, dann kommt man da ganz gut übers Leben. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn ich jetzt die 6% als Maximalertrag pro Jahr annehme und ich setze dann dieses 1, 2 oder 3% in Relation, dann sind halt 3% plötzlich 50% Gebühren.
Ja? Ja.
Und wer ist schon bereit oder wer würde heute... keine Ahnung, wenn es im Supermarkt einen Joghurt gibt und dann sagt der Verkäufer, Sie können den Joghurt schon haben, aber der kostet jetzt 2 Euro, ja, weil ich verdiene 1 Euro dran, oder wenn man es so runterrechnet, dann würde man auch sagen, das zahle ich nicht. Ja. Beim Joghurt ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Ja, wenn einfach 50% Marge irgendwo drauf ist, ja, dann ist es einfach zu viel,
ja,
und ist nicht fair.
Ja,
und insofern sollte man die Kosten immer mit so einem Durchschnittssatz von 6% in Relation sehen, und wenn man einfach sagt, hey, das ist eigentlich zu viel, ja, dann ist es, glaube ich, keine gute Anlage.
Okay. Jetzt sagen viele Leute, vielleicht auch gerade junge Hörer zum Beispiel, ich habe nicht so viel Geld übrig. Ich bin nicht die reiche Oma, die jetzt einmal 100.000 Euro, weil sie irgendwie ihre Hütte verkauft hat oder weil sie sich angespart hat, die 100.000 Euro mit 6% jedes Jahr anlegen kann. Wie viel Geld sollte man denn anlegen, muss man denn auch haben, sage ich mal, um über so eine Strategie auch finanziellen Wohlstand aufbauen zu können? Ich meine, man könnte es sich einfach ausrechnen, aber du hast es wahrscheinlich parat. Macht es Sinn, eher einen Einmalbetrag oder beziehungsweise, du hast ja schon gesagt, alles auf einmal macht ja gar keinen Sinn. Also man sollte eh immer in Etappen sein Kapital anlegen oder mit einem monatlichen Betrag. Also mal ganz konkret, was bräuchte man denn monatlich, um es zu investieren, wo du sagst, da komme ich dann innerhalb von 10, 15 Jahren, wenn ich das konstant mache, jeden Monat, schon noch auf einen Betrag, da wo ich sage, da werde ich zumindest mal finanziell sicher und komfortabler, freier zumindest mal.
Ja, wir haben mal auf unserer eigenen Plattform auch mal ein Webinar gegeben zum Thema Sparen mit ETFs. Mhm. Und da habe ich zwei Beispiele gerechnet. Ich muss gerade überlegen, ob ich die Zahlen jetzt richtig parat habe, so grob. Und das eine Beispiel war, wie viel muss man im Monat sparen, um auf 100.000 Euro zu kommen im Alter von, ich glaube, 65 oder 67, bei einem angenommenen Zinssatz von diesen 6%. Mhm. Ja, wenn ich A, ein zweijähriges Kind bin und B, ich glaube, ein 30-Jähriger oder 35-Jähriger. Und die Aussage oder die Ergebnisse waren, bei dem Zweijährigen waren es, glaube ich, 17,50 Euro im Monat. Ja? Und bei dem Älteren waren es, meine ich, 250 Euro. Ja? Das heißt, das Baby, sage ich mal, hat natürlich einen sehr langen Anlagehorizont, muss deswegen auch nur 17 Euro oder 18 Euro aufgerundet sparen. Das ist natürlich gar nichts. Wenn man vor allen Dingen, also jetzt am Anfang mag es vielleicht viel sein für ein Baby 18 Euro, also wenn es sparen könnte, für die Eltern ist es wahrscheinlich auch nichts. Ja. Aber wenn man sich überlegt, es ist mal 40, ja, hat einen gut verdienenden Job und spart weiterhin seine 18 Euro im Monat, und dann kommt es eben auf die 100.000 Euro. Also ich meine, das ist ja nichts. Ja. Ja. Und der etwas Ältere, der das anspart, das sind 200 irgendwas Euro, auch nicht so die Welt, ja, weil man ein normales Einkommen hat, sollte man das schon irgendwie sparen können. Und dann kommt man auf 100.000. Und so. Und dann haben wir nochmal ein anderes Beispiel gemacht, wenn jetzt jeder von diesen beiden, also der Zweijährige und der Ältere, 100 Euro im Monat sparen würde, was würde denn dann in der Rente rauskommen? Dann war es bei dem Zweijährigen, ich meine, knapp 700.000 Euro. Also wenn seit Geburt, sagen wir mal, 100 Euro jeden Monat gespart wird, bei 6% Verzinsung. Und bei dem anderen waren es, glaube ich, dann noch, das weiß ich nicht mehr, 150 oder 200.000 Euro. Und das, also für das Kind, würde ich mal sagen, reicht. Mhm. Ja, das ist genug Kapital zur Verfügung. Und für den Älteren kommt es ein bisschen drauf an. Da müsste man als nächsten Schritt überlegen, okay, da sind wir wieder bei dem Thema Rentenlücke. Also wenn es jetzt wirklich nur darum geht, habe ich genug Kohle im Alter? Muss man gucken, okay, wenn ich jetzt, so wie ich heute arbeite, die nächsten Jahre weiterarbeite, vielleicht leichte Gehaltssteigerung habe, was wird denn meine staatliche Rente womöglich sein? Wie gesagt, gibt es im Internet Tools dafür. Also auf Basis meines Einkommens wird mir mein Ziel Einkommen aufgezeigt, dann meine staatliche Rente, und da ist dann eine Lücke. Ja? Und wenn jetzt diese Lücke, keine Ahnung, 1.000 Euro im Monat beträgt, dann würde ich mal grob schätzen, um 1.000 Euro im Monat sich Rente auszahlen zu lassen aus eigenem Kapital, was man, wenn man das Kapital hat, so mit 3, 4, 5% verzinst noch weiter anlegt, bis es dann aufgebraucht ist, da glaube ich, braucht man so rund 250.000 Euro. Ja? Mhm. Und 250.000 Euro in jungen Jahren anzusparen, das ist, da braucht man nicht viel Geld. Das sind wahrscheinlich 100, 150 Euro grob mal geschätzt, wenn man es über den Kapitalmarkt macht, die man heute auf die Seite legt, um dann sozusagen dieses Problem zu lösen. Und wenn man jetzt mehr Geld braucht, wenn man sagt, ich will einfach unabhängig sein, ich will es schon eher machen.
Oder wenn man älter ist, viele der Hörer sind ja, sage ich mal, 40, 45.
Dann muss man natürlich mehr machen, ja, mehr sparen. Kann man sich dann über das Internet auch ganz leicht ausrechnen. Ich glaube, das Entscheidende ist für viele vielleicht gar nicht so sehr, habe ich genug Geld im Alter, sondern wie lange muss ich überhaupt noch arbeiten? Ja, also man kann natürlich auch den Zeitraum nach vorne schieben. Wenn ich sage, ich will mit 50 will ich aufhören, da will ich noch einmal eine große Weltreise machen, und dann bleibe ich am besten, steige ich in Fidschis aus und bleibe da sitzen. Ja, genau. Könnte ja auch sein. Da muss man das natürlich ein bisschen anders rechnen. Aber es ist alles nicht so wild. Das Entscheidende ist ja der Kapitalertrag, den ich erziele mit meiner Anlage, und dann darauf basierend der Zinseszinseffekt. Ja, weil die Zinsen, die ich anspare, erhöhen sich ja im nächsten Jahr, sage ich mal, wenn man es jetzt jährlich rechnet, wieder und so weiter und so fort. Ja. Und wenn ich, da waren wir eigentlich am Anfang eingestiegen, wenn ich das auf dem Festgeld mache und ich dann nur, keine Ahnung, Prozent momentan vielleicht bekomme, es reicht halt nicht.
Ja, so ist es. Ich glaube, diesen Zinseszinseffekt haben sich viele Leute auch wirklich noch nicht bewusst gemacht, was das echt bedeutet zum Schluss.
Ja, wir haben da kürzlich bei uns auf der Webseite einen Artikel dazu geschrieben, bin ich selber irgendwie draufgestoßen, kannte ich auch nicht. Habe ich dieses Jahr gelernt, bin seit 26 Jahren im Finanzbereich tätig, bin zum ersten Mal auf die 72er-Regel gestoßen, fand ich faszinierend. Das ist eigentlich nur eine Faustformel, wenn man so will, und zwar sagt die aus, wenn ich einen gegebenen Zinssatz nehme und wenn ich die Zahl 72 durch einen Zinssatz teile, das Ergebnis, was da entsteht, ist die Anzahl an Jahren, wie lange es dauert bei diesem Zinssatz, den ich verwendet habe, bis sich mein Kapital verdoppelt. Also als Beispiel, ja, wenn ich jetzt 72 durch 10 nehme, bei also 10% angenommene Rendite, dauert 7,2 Jahre, bis mein investiertes Kapital sich verdoppelt hat. Ja. Nehmen wir mal diese 7%, ja, wo ich so 6 bis 7% Kapitalmarkt, dann dauert es also rund 10 Jahre, bis sich mein Kapital verdoppelt. Wenn ich das jetzt mit 1% teile auf dem Festgeld, dauert es 72 Jahre. Ja, also Wahnsinn. Nur mal diese Dimension zu sagen. Ja, das heißt, jeder, der heute nur auf dem Tagesgeld oder Festgeld spart, oder andersrum in Finanzprodukte, wo ich einfach gar keine Chance habe, einfach einen langfristigen guten Ertrag zu erzielen, Stichwort Riester-Rente, dann werde ich dann einfach nie auf den grünen Zweig kommen. Das heißt, ich muss runter mit den Kosten, runter mit meiner Erwartungshaltung an die Rendite des Kapitalmarkts und dann einfach komplett easy, entspannt durch die Marktwirren, ja, die ja immer wieder entstehen, nach oben und nach unten, einfach durchsegeln und mich freuen.
Okay, das heißt, weg von diesen Standardthemen, Sparkonto, Riester etc. etc. Also das ist eigentlich Verantwortung abgegeben und eigentlich faul und eigentlich auch dumm.
Ne? Dumm.
Dumm vor allem. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch nicht irgendwelche verrückten Dinge glauben, so nach dem Motto von 0 auf 100 zum Millionär in 2 Jahren oder irgend sowas. Ne? Also nicht irgendwelche Geschichten, so wo kann man 30%, 40%, 50% machen mit irgendwelchen Geschichten. Kann schon mal gut gehen, aber hat mit einer soliden Anlagestrategie, die auch wenig Stress und wenig Zeit kostet, nichts zu tun.
Also nein. Ja, ich glaube, der Punkt ist, für die Masse der Menschen ist das kein richtiger Weg. Ja? Und es gibt sicherlich Menschen, die, keine Ahnung, ein sehr gutes Händchen an der Börse haben, die rumzocken, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Und das geht natürlich. Also es gibt auch Menschen auf der Welt, die unheimlich vermögend mit Zockereien geworden sind. Natürlich geht es. Es ist alles möglich.
Die das jeden Monat wieder schaffen.
Na klar, es ist alles möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering. Ja? Und dann ist das Beste einfach, das Problem ist ja immer, dass ein Anleger, der keine Ahnung hat, ja, der sieht dann in den Zeitungen, dass was für Renditen sind möglich und macht sich dann auf der Suche, ja, wie kann ich das auch haben. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach genau der falsche Ansatz, weil es ist offensichtlich da, für jeden zugänglich, nur man muss seine Ansprüche reduzieren, weil es total unrealistisch ist, jedes Jahr 50% Rendite zu erwirtschaften, weil das Risiko auch viel zu hoch ist. Und man muss sich das nur mal vorstellen, wenn ich heute eine Anlage tätige und die halbiert sich um 50%, dann brauche ich wieder 100% Kapitalzuwachs, um auf meinen Einstand rauszukommen. Ja, ja. Und das ist einfach blöd. Ja. Ja. Und deswegen Geldanlage meiner Meinung nach ist super einfach. Ja. Man muss sich einen Plan machen, man muss möglichst breit streuen, man muss seine Erwartungen ein bisschen runterheben, man muss darauf achten, dass man nicht zu hohe Kosten hat. Es gibt vielleicht noch ein paar Punkte, bevor man wirklich in den Kapitalmarkt investiert, die man berücksichtigen sollte, wie, was weiß ich, keine Schulden haben, zuerst mal Schulden tilgen, vielleicht eine gewisse Liquiditätspolster aufbauen, also wirklich dann ein Teil muss aufs Tagesgeld, weil ich einfach, keine Ahnung, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, sollten so 3 bis 6 Monats Gehälter mal sicher irgendwo auf der Seite liegen, ja, um eine Notreserve zu haben, aber für alles andere und vor allen Dingen für die langfristigen Anlageziele gibt es meiner Meinung nach nur den Kapitalmarkt. Und wenn man das vom Risiko nicht aushält, dann muss man diesem Kapitalmarktinvestment einfach sukzessive sichere Elemente, zum Beispiel Anleihen oder so beimischen.
Okay. Und ich glaube, das Allerwichtigste wirklich für die Leute ist tatsächlich auch, es ist mit wenig, sehr, sehr wenig Zeitaufwand tatsächlich möglich. Es ist einfach und es ist zeitlich auch einfach tatsächlich. Weil davor haben die meisten Leute, glaube ich, echt Angst. Und es gibt ja auch, sie schießen ja auch wie Pilze aus dem Boden. Ich habe mich auch im Vorfeld von unserem Gespräch nochmal ein bisschen im Internet schlau gemacht. Es gibt ja auch wirklich viele Leute, die tatsächlich irgendwelche Anlagestrategie-Seminare anbieten mit irgendwelchen speziellen Techniken oder sowas, wo man dann irgendwelche hervorragenden Prozente auch investieren kann. Ich mag den Leuten ja gar nichts wegnehmen, dass das vielleicht auch tatsächlich schlaue Strategien oder Systeme vielleicht auch sein können, bloß. Also gerade mit einem habe ich zum Beispiel gesprochen, der bei jemandem war, ein guter Freund von mir, der auch gesagt hat, Steffen, das Ding ist echt interessant, aber ich muss halt jeden Tag 2 Stunden oder 1,5 Stunden meiner Zeit investieren, um auch wirklich reinzuschauen und das zu verfolgen. Ich muss dranbleiben und wenn ich im Urlaub bin, habe ich ein Problem.
Ja.
Und das ist, glaube ich, halt auch ein Punkt, der mit Freiheit einfach auch zu tun hat, weil ich glaube, dass das Geld wirklich eigentlich ein Instrument ist, um über das Wichtigste, was wir im Leben haben, eigentlich wieder die Kontrolle zu kriegen, und das ist unsere Zeit. Weil das ist ja zum Geld ist nicht das Wichtigste auf der Welt, aber Geld wird eben dann wichtig, wenn ich keins habe. So. Das heißt, im Endeffekt muss ich es irgendwie schaffen, dass ich Geld vermehren kann, aber auf der anderen Seite nicht um mehr Geld zu haben, sondern um mehr Zeit zu haben. Um mehr Zeit, dass ich meine Zeit
besser nutze. Vielleicht muss man es einfach so sehen, dass Geld eine Ressource ist, ja, genauso wie Wasser trinken eine Ressource ist oder Essen. Ja, und ich muss es einfach so optimal für mich einsetzen, damit ich als Individuum frei bin, das zu tun, was ich will. Und Geld anhäufen an sich ist nicht unbedingt, wie soll ich sagen, nicht Freiheit, sondern es ist einfach haben. Mhm. Ja. Die Frage ist ja, was ich dann mit entweder mit dem Geld oder mit mir selbst durch die Freiheit, die ich habe, dann erreiche.
Ja, genau. Ein Mensch, der nicht glücklich ist, ist mit 100.000 Euro, mit 10.000 Euro nicht glücklich oder auch mit 10 Millionen nicht glücklich. Ne? Das ist immer die Frage, was mache ich mit meiner Zeit? Genau. Ja. Aber es hilft natürlich, sage ich mal, das Glück in die eigenen Hände zu nehmen, wenn man nicht mehr für Geld die ganze Zeit arbeiten muss, beziehungsweise wenn zumindest schon mal diese Ressource nicht knapp ist. Das hilft schon mal.
Ja, ich finde es vor allen Dingen, also was ich immer so ganz charmant finde, ja, wenn ich mir vorstelle, ich habe auch ein ETF-Portfolio und ich habe garantiert Apple-Aktien. Ich weiß zwar nicht, wie viele, ich habe auch Google wahrscheinlich, weil ich so breit gestreut bin, ich habe wahrscheinlich alles. Ja? Ja. Und das ist doch eigentlich eine tolle Vorstellung. Erstens mal, habe ich mir schon mal überlegt, ob ich das mal herausfinde. Ja? Zu gucken, wie viele Menschen auf der Welt arbeiten gerade für mein angelegtes Geld. Also wie viele Angestellte beschäftige ich denn eigentlich mit meiner kleinen Kapitalinvestition? Ja? Aber das sind Siemens, ist da drin, die großen Industriekonzerne mit Hunderttausenden von Mitarbeitern. Ja? Und all diese Menschen sozusagen stiegen jeden Tag auf und haben vom Grundsatz her mal den Anspruch, ich sage mal, eine Wertschöpfung zu tätigen. Also das, was sie tun, wird das Unternehmen hoffentlich voranbringen. Ja. Und ich partizipiere daran, das ist doch super. Ja. Ja. Das ist eine witzige Idee, eine witzige Vorstellung. Und ein anderer Aspekt, den ich immer noch ganz klasse finde, manche Leute regen sich dann auf, dass Preise so teuer sind und alles steigt und keine Ahnung, was Lebensmittel kosten und so weiter. Das ist alles richtig, ja, das kann ich auch sagen, das stört mich auch, aber auf der anderen Seite finde ich es auch toll, weil wahrscheinlich die Unternehmen, in die ich investiert bin, die profitieren davon.
Ja, das muss halt mit dabei sein.
Genau, muss ja dabei sein. Ja. Ja, und insofern ist es meiner Meinung nach eine Aktienanlage eine tolle Geschichte. Es macht Sinn und es lohnt sich da, sich einfach mit dem Thema beschäftigen. Und das war das auch, was ich vorhin meinte, es macht einfach unheimlich viel Spaß. Mhm. Am Tagesgeschäft dran zu bleiben.
Okay. Also, meine Lieben, wenn ihr davon jetzt mehr wissen wollt, wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, wie konkret jetzt mit den ETFs arbeiten, wer kann mich da beraten, was brauche ich dafür, wie steige ich da ein? 3. Juni 2017, muss man dazu sagen, weil der Podcast wird ja wahrscheinlich danach auch noch gehört, hoffe ich. 3. Juni 2017, Millionaire Mind Seminar. www.millionär-mind.de. Ich packe euch den Link unten in die Shownotes auch rein, dann könnt ihr da draufklicken und könnt euch noch zum Seminar anmelden. Wir haben noch 20 freie Plätze aktuell. Also seid schnell, dieses Seminar wird sehr, sehr wahrscheinlich danach dann auch weitergeben, weil die Nachfrage danach, glaube ich, auch wirklich sehr groß ist. Also wir sprechen wahnsinnig viele Leute mittlerweile wegen dem Thema finanzielle Freiheit und finanzieller Wohlstand an, weil es einfach schon ein Thema ist, das auch mit Lebensqualität und mit Lebensgefühl auch zu tun hat, weil es oftmals eben am Geld hängt. Da ist der Markus dabei, genauso wie ich, und da werdet ihr dann das konkrete Wie erfahren. Hier im Podcast können wir natürlich nur immer das Was erklären, um mal die Basics vom Know-how zu legen. Und da gibt es einen Tag lang wirklich auf die Ohren mit Know-how. Ja, also ihr seid herzlich eingeladen dazu. Vielleicht kleine Abschlussfrage nochmal, Markus, für dich, kurz und knackig. Was waren so deine größten Fehler in Bezug auf Geldanlage?
Das kann ich gar nicht kurz beantworten. Man kann mit Fug und Recht behaupten, ich glaube, ich habe schon alles gemacht. Aha. Jede Art von Wertpapier, die es gibt, habe ich schon gehandelt und ich habe da viel Lehrgeld bezahlt auch, und es hat auch Spaß gemacht, muss ich auch dazu sagen. Aber und je mehr ich mich mit dem Thema ETS beschäftige, mit dem Thema passivem Investieren, muss ich wirklich sagen, hätte ich von Anfang an das gewusst, hätte ich es nur noch so gemacht.
Erst einmal woanders.
Da wäre ich heute definitiv woanders. Oh Mann, was ich schon Geld in den Sand gesetzt habe. Aber wie gesagt, in jungen Jahren kann man noch viel ausprobieren. Hätte ich, wie gesagt, das früher schon gewusst, hätte ich das ganz anders gemacht. Und definitiv wäre dann viel, viel mehr rausgekommen.
Ja. Ja. Auf der anderen Seite machst du es jetzt seit einigen Jahren richtig, bist auf der richtigen ja. Spur und hast ein Wissen ja auch angeeignet.
Und viel stressfreier, das ist so unglaublich. So wenig Stress.
Naja. Du kennst halt auch den Kontrast dazu. Ja. Dementsprechend kannst du es jetzt auch genießen.
Ja, genau. Wahrscheinlich ist es das.
Und du kannst es teilen mit ganz vielen. Ja. Also, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst und uns da auch mit deinem Wissen einfach auch echt einen guten Input gegeben hast. Ich glaube, vieles ist den Leuten jetzt auch klar. Ich persönlich finde auch immer, das erleichtert einfach so ein bisschen selber, so diesen eigenen Stress, den man beim Thema Geld im Kopf hat, so irgendwie, weil man sich denkt, das ist alles so ein Boost, so wie dieser Telekommunikationstarifdschungel. Da will ich immer schon gar nicht anrufen, weil ich mich überhaupt nicht auskenne, ja. die mir irgendwas ja. erklären. Und wenn ich dir zuhöre und du mir sowas dann erklärst, dann habe ich auch immer das Gefühl, hey, es ist eigentlich ganz easy. Ich muss nicht viel Zeit aufwenden, es ist nicht so kompliziert, es geht tatsächlich leicht. Also, vielen herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auf den 3. Juni.
Ja, und ich mich auch, wird spannend.
Genau, und ich hoffe, ihr kommt vorbei und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Shownotes, wie gesagt, sind unten mit euren Links, die ihr braucht und ich freue mich, oder wir freuen uns auf eure Feedbacks. Wenn es irgendwelche speziellen Fragen gibt, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben, kurze E-Mail schicken, dann versuchen wir euch hier noch einen kleinen Input zu geben. Alles Liebe, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.